Ah ja, guten Morgen. Unser Pastor Peter ist heute leider abwesend, deswegen darf ich heute das Wort übernehmen. Ich begrüße alle Zuhörer auf Trema oder im Internet oder wo auch immer ihr sonst sein mögt. Ich möchte mit euch heute über Jakob sprechen. Jakob, das war schon... Er war nicht nur der dritte der Stammväter, beziehungsweise der Erzväter Israels. Die anderen zwei waren übrigens Jakobs Vater Isaac und sein Großvater Abraham. Dieser Mann war auch ein echtes Schlitzohr, ein Gauner, ein Betrüger. Aber ein Ereignis in seinem Leben hat ihn wirklich nachhaltig verändert. Und das war Jakobs Kampf mit Gott am Jabok. Wir alle haben unsere Kämpfe mit Gott gelegentlich, aber Jakob hat wirklich wahrhaftig körperlich mit Gott gekämpft. Und das Ganze steht in der Genesis 32, und zwar ab Vers 23. Ich möchte euch jetzt vorlesen und ich benutze heute die Gute Nachricht Bibel. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und nahm seine beiden Frauen und die beiden Nebenfrauen und seine 11 Söhne und brachte sie an einer seichten Stelle über den Jabok. Auch alle seine Herden brachte er über den Fluss, nur er allein blieb zurück. Da trat ihm ein Mann entgegen und rang mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, sodass es ihm ausrenkte. Dann sagte er zu Jakob, lass mich los, es wird schon Tag. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, ehe du mich segnest. Wie heißt du? Fragte der andere. Und als Jakob seinen Namen nannte, sagte er, du sollst nicht mehr Jakob heißen. Du sollst Israel heißen, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gesiegt. Soweit bis dahin. Das ist schon eine ziemlich heftige Geschichte. Um zu verstehen, wie heftig, sollten wir uns mal Jakobs Leben anschauen, das er gelebt hat, bis er an den Jabok kam. Der Name Jakob bedeutet im Hebräischen, also im Urhebräischen, Fersenhalter. Oder Betrüger. Man muss wissen, als Jakob auf die Welt kam, hat er sich an der Ferse seines Bruders Esau festgehalten. Er wollte sich wahrscheinlich so noch im letzten Moment vorbeibringen, um der Erste Geborene zu werden. Man muss wissen, es war damals sehr wichtig, der Erstgeborene zu sein. Das wusste Jakob natürlich. Also hat er seinen Bruder Esau, sein erstes Geburtsrecht für einen Teller Linsen, abgeschwatzt. Wir lesen es in Genesis 25, 27 bis 34. Das wird schon ziemlich heftig. Also, ich weiß nicht, warum Esau sich da dieses wichtige Recht für einen Teller Linsen abschwatzen hat. Gut, er kam von der Jagd zurück, hatte Hunger, hatte keinen Erfolg, aber ich glaube, Esau war gar nicht bewusst, was er in diesem Moment tat. Und dann hat Jakob seinen Bruder ein zweites Mal beschissen. Entschuldigt bitte das Wort. Indem er ihn um den Erstgeburtssegen des Vaters gebracht hat. Und zwar mit Hilfe seiner Mutter Rebekka. Das lesen wir in der Genesis 27, 1 bis 30. Da hat er Esau natürlich einen gewaltigen Zorn gehabt auf den Jakob. Also musste Jakob fliehen. Auf der Flucht hatte er ein einschneidendes Erlebnis. Und zwar der Traum von der Himmelsleiter. Ist nochmal ein eigenes Thema. Steht übrigens in Genesis 28, 12 bis 17, falls es jemand nachlesen möchte. Er ist schließlich in Haran angekommen, bei seinem Oheim Laban. Das war der Bruder seiner Mutter. Und dort wird der Betrüger Jakob zum ersten Mal selber betrogen von seinem Onkel. Er muss seinem Onkel 20 Jahre lang dienen. Und zwar als Gegenleistung dafür, dass er seine Frauen bekommen hat. War damals so üblich. In Haran kamen übrigens auch die meisten seiner Kinder zur Welt. 11 seiner 12 Söhne, bis auf Benjamin, der wurde erst später geboren. Nachdem Jakob sein Onkel dann so lange gedient hatte, übrigens wurde sowohl Laban durch den Dienst Jakobs ein sehr reicher und wohlhabender Mann, und auch Jakob war am Ende der 20 Jahre ein sehr reicher Mann. Also er war damals schon von Gott gesegnet, ohne dass er es wusste. Nach 20 Jahren hat sich also Jakob auf den Weg nach Hause gemacht. Mit all seinen Frauen, seinen Söhnen, seinem ganzen Hab und Gut. Laban hat ihn zwar nicht verfolgt, aber er hat sich mit Laban, seinem Schwiegervater und Onkel, dann noch versöhnt. Und schließlich erreichte dieser ganze Zug, und es muss ja gewaltig gewesen sein, es war ja nicht nur Jakob mit seiner Familie, seinen Söhnen und Frauen, es waren ja auch die Herden, die Viehknechte, die Mägde, die Hirten, Schwertträger. Also es muss ja eine gewaltige Karawane gewesen sein. Erreichte also schließlich mit diesem gewaltigen Zug den Jabok. Und jetzt, nachdem er alle über den Fluss geschickt hat, vermutlich ans Nordufer, sitzt er da allein. Und ich nehme an, dass er genau wusste, was auf ihn zukommt. Weil es war die letzte Nacht, bevor sein Bruder Esau wieder begegnete. Und er wusste natürlich, sein Leben war gegenüber Esau verweckt, seinem Bruder, nach allem, was er getan hat. Sein ganzes Leben lang hat er sich mit Betrug, Lügen, Tricksereien, Schwindeleien, was ich durchgemogelt. Aber ich denke mal, ihm war klar, diesmal muss er sich seinen Problemen stellen. Übrigens auch interessant, auch wir laufen oftmals weg. Aber irgendwann kommt der Punkt, da können wir uns nicht mehr drücken. Und dann, mitten in der Nacht, wie es dann heißt, tritt ihm ein Fremder entgegen und greift ihn an. Man muss sich die Situation mal vorstellen. Wie wird es uns gehen, wenn wir da mitten in der Nacht irgendwo alleine sind und plötzlich kommt da ein Fremder und fängt an, mit uns zu raufen? Also ich nehme mal an, dass Jakob nicht wohl in seiner Haut war. Er wusste ja in dem Moment noch nicht, wer dieser Fremde ist. Will er ihn berauben? Will er ihn umbringen? Ist es vielleicht einer der Knechte Esaus? Ja. Und Jakob muss wirklich alle seine Kraft aufbieten, um diesen Mann in Schach zu halten. Aber was ist da eigentlich geschehen? Wer ist dieser Mann? Später hat Jakob erkannt, dass es Gott selbst ist. Aber warum? Warum greift da Gott Jakob persönlich an? Also das ist schon seltsam. Stellen wir uns mal vor, Jesus und Petrus würden da sich gegenseitig entschuldige bitte den Ausdruck, aufs Maul hauen. Und ich meine, gut, das waren beides Handwerker, beides wahrscheinlich kräftige Leute, aber trotzdem ist es ein Bild, es ist schwer vorstellbar. Ja, es ist schwer vorstellbar. Und Gott ist da plötzlich da und ringt mit Jakob. Und wie gesagt, Jakob wahrscheinlich auch heilschmächtiger Mann, der war wahrscheinlich auch kräftig, aber das war schon heftig. Und was ich Wo ich lange darüber nachgedacht habe, ist, warum konnte Gott Jakob nicht niederringen? Und da habe ich mir überlegt, ihr müsst wissen, ich arbeite ehrenamtlich an einer Schule und so ab und zu mal messe ich spielerisch in dem Fall mit größeren Jungs meine Kräfte. Und natürlich lasse ich die Jungs meistens gewinnen, weil ich natürlich meine ganze Körperkraft einsetze. Ich will mich jetzt nicht mit Gott vergleichen, um Gottes Willen, so vermessen bin ich nicht, aber ich nehme mal an, dass auch Gott nicht seine ganze Kraft eingesetzt hat. Nur so viel, um Jakob alles abzuverlangen. Übrigens, das Wort ringen in der hebräischen Sprache, ich habe versucht, mir aufzuschreiben, ich kann es aber nicht aussprechen, ist verwandt mit dem hebräischen Wort Verstaub. Interessant. Gott macht sich also staubig. Gott fordert Jakob alles ab, wirklich alles, was er so hat, sodass Jakob am Ende als, in Anführungszeichen, Gewinner dastehen kann. Aber ich denke mal, so ganz ohne Andenken wollte Gott Jakob nicht aus der Sache rausgehen lassen. Also versetzt ihn einen Schlag auf die Hüfte. In manchen Übersetzungen habe ich gelesen, er hat ihn an der Hüfte berührt. Unglaublich. Nur diese einfache Berührung ringt Gott Jakob die Hüfte aus. Er hat es ihm sein Leben lang behalten. Genau. Und jetzt passiert noch etwas noch Unglaublicheres. Obwohl Jakob verletzt ist, er muss Schmerzen gehabt haben, lässt er Gott nicht los. Gott sagt, lasst mich los, der Morgen dämmert schon. Und Jakob hat dann wirklich den Mut zu sagen, ich lasse dich nicht los, ehe du mich gesegnet hast. Ich denke mal, Jakob muss in dem Moment erkannt haben, mit wem er da eigentlich kämpft. In dem Moment muss Jakob schlagartig klar geworden sein, was er wirklich braucht. Gottes Segen. Gottes Zuspruch. Man muss nicht mit allen Tricks kämpfen. Man muss auch nicht das Recht des Erstgeborenen und den Erstgeburtssegen stehlen. Was er braucht, bekommt er hier vom lebendigen Gott. Und Gott segnet ihn tatsächlich. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was in dem Moment die Gedanken von Jakob waren. Was ist ihm alles durch den Kopf gegangen in dem Moment? Er hat wahrscheinlich darüber nachgedacht, dass er sein Leben lang versucht hat, das Wohlgefallen seines Vaters Isaac zu finden. Er hat wahrscheinlich darüber nachgedacht, mein Leben lang habe ich betrogen, gestohlen, an andere Leute ausgetrickst. Aber wahrscheinlich hat er auch gedacht, jetzt habe ich die Chance. Und ich lasse Gott auf keinen Fall gehen, bevor er mich segnet. Ich lasse dich nicht gehen, du segnest dich mich denn. Das ist eine gewaltige Ansage. Kein Bitten, kein Betteln. In dem Moment lässt sich Jakob nicht abschütteln. Er will es. Die Menschen erleiden oft schlimme Niederlagen, Tiefschläge. Wir kommen oft an unsere Grenzen. Auch Jakob ist oft an seine Grenzen gegangen. Auch in seinem späteren Leben musste er noch viel erleiden. Aber die Frage ist, werden wir Menschen dadurch bitter? Lassen wir uns von der Verzweiflung niederdrücken? Jakob auf jeden Fall zeigt in dem Moment den Mut eines Verzweifelten. Ich lasse dich nicht gehen, du segnest mich denn. Verrat mir, wer du bist, zeig mir, was du kannst. Jakob, ermutigt uns alle dadurch, um Segen zu kämpfen. Auch wenn wir meinen, dass es keine Zukunft mehr gibt. Der Mut und die Ausdauer von Jakob und diese Beharrlichkeit erinnert mich auch zum Beispiel an den blinden Bartimäus. Die Geschichte lesen wir in Markus 10, 46. Der so lange ruft und nicht aufgibt, bis Jesus ihn hört. Es erinnert mich auch an die Witwe, die so lange zum Richter geht, immer und immer wieder, bis sie ihr Recht bekommt. Ja. Jesus erzählt dieses Gleichnis in Lukas 18, 1. Ausdauer und Beharrlichkeit vor Gott lohnen sich. Sich festhalten an dem, an Gott, an dem, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, das lohnt sich. Übrigens, was ich auch nicht wusste, das ist die einzige Geschichte im Alten Testament, die ich gefunden habe, wo ein Mensch direkten körperlichen Kontakt zu Gott hatte. Mhm. Weder Moses noch David noch andere große Männer haben später diese Ehre erfahren. Vielleicht habe ich was übersehen, aber ich habe tatsächlich keine andere Geschichte gefunden. Segen. Wenn wir am Ende eines Gottesdienstes gesegnet werden, sollten wir das nicht verstehen wie ein, entschuldige den Ausdruck, ein Glücksamulett. So, jetzt haben wir einen Segen und jetzt fährt uns nur noch Gutes. Entschuldigung. Sondern Segen ist auch ein Auftrag. Ich, Gott, segne dich. Und du sollst ein Segen sein. Segen ist kein moralisches Fleißkettchen. Und auch gar keine Auszeichnung, auf der wir sitzen bleiben dürfen. Wenn wir so große Männer in der Bibel anschauen, die haben Segen erfahren, haben sie aber nie auf ihren Lorbeeren ausgeruht. Oder auf den Segen ausgeruht. Auch Jakob hat es nicht gemacht. Es ist aber nicht nur der Segen, den Jakob danach bekommen hat. Ich glaube, was dann passiert ist, das ist noch sehr viel wichtiger und bedeutender. Für das, was nun passiert ist, muss man die Gebräuche und die Sitten in diesem Land schlicht kennen. Namen sind dort Events wichtig. Bei uns, hier im Westen, ist es egal, ob jemand Leon heißt oder Kevin oder Maya oder was weiß ich. Es spielt keine Rolle, mit wenigen Ausnahmen abgesehen. Aber nicht so dort im Nahen Osten. Es war damals vor über 4000 Jahren, als Jakob lebte. Ach, und auch heute ist es noch so. Namen sind dort immens wichtig. Nicht nur vor Israel, bei allen Völkern im Nahen Osten. So ergärt sich auch der Dialog, der dann stattfand. Gott fragte Jakob, wie heißt du? Er wusste es natürlich, aber Jakob sagt dann, ich heiße Jakob. Und Gott sagte dann zu ihm, du bist nicht mehr Jakob, du sollst fortan Israel heißen. Israel, was viele gar nicht wissen, bedeutet das siegreiche Kämpfer. Übrigens, als Jakob seinen Namen offenbarte, das ist schon heftig, wenn man zu Gott sagt, ich heiße der Hinterlistige, der Lügner, der Betrüger. Und Gott sagt dann, du heißt fortan das Siegreiche. Gott nimmt ihn, da dieses Hinterlistige, nicht nur im Namen nach. Jakob hat fortan Nach dieser Nacht nie wieder betrogen, gestohlen, gelogen, beschissen. Er gibt ihnen einen neuen Charakter. Übrigens, am Rande, wenn man diese Sätze so liest, stoppt einem eigentlich der Atem, wenn man genau nachdenkt. Vor allem, wenn man die Geschichte der Deutschen betrachtet. Als die Nazis an der Macht waren, von der Shoah abgesehen, haben sie alle männlichen Juden gezwungen, den Beinamen Israel zu tragen. Ich glaube nicht, dass die Nazis wirklich... Ja. Es ist so ein Wahnsinn. Also da kriege ich Gänsehaut. Jakobs neue Identität ist ein Segen. Nicht, ist ein wahrer Segen. Den Vatersegen, den hat sich Jakob erschlichen, ergaunert. Diesen Segen hier hat er sich hart erkämpft, im wahrsten Sinne des Wortes. Amen. Das ist eine wirklich unfassbare Geschichte, was da passiert ist. Wie ich mich auf das Wort vorbereitet habe, habe ich natürlich einige Auslegungen gelesen über diese Geschichte. Und ich muss sagen, da wurde mir teilweise ganz anders. Ich habe Auslegungen von sogenannten christlichen Theologen gefunden, die diese Geschichte auf ein Bonsai-Format zusammengedrückt haben. Die dann wirklich behauptet haben, irgendeine alte Legende von einem Flussgeist ist da in die Bibel übernommen worden. Armselig, wirklich armselig. Gut. Der menschliche Verstand mag vielleicht sagen, wir sind aufgeklärt, es ist vielleicht eher Sage, Legende, aber nein. Das ist Gottes Wort. Und wir als Christen sollten auf Gottes Wort vertrauen. Amen. Und niemand, es steht auch so in der Bibel drin, niemand darf Gottes Wort verändern. Amen. Ich habe auch überlegt, was können wir selber tun in so einer Lage? Wenn wir mal unten sind, Jakob war in dem Moment ganz unten. Stärke zeigen, durchhalten, Gott in die Schranken weisen, Fragezeichen, ist alles nicht so einfach. Auch Jakob hat dann am Ende erkannt, dass er Gott nicht dadurch besiegt hat, weil er selber stark war, sondern Gott hat ihn verschont. Ich denke, Gott wollte in dem Moment einfach eine Lektion erteilen. Es ist schon erstaunlich, Gott selber hat eingegriffen, um Jakob wieder auf den rechten Weg zu bringen. Zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Aber ich denke, was das Beispiel von Jakob zeigt, ist, dass auch wir, wenn wir Gott nicht greifen können, wenn wir ihn nicht wahrnehmen können, dürfen auch wir Gott jetzt nicht tatsächlich körperlich, das wird nicht passieren, aber so symbolisch in den Schwitzkasten nehmen und sagen, gib mir bitte deinen Segen. Ja. Jakob ist für immer gezeichnet aus diesem Ringkampf hervorgegangen. Gesegnet, aber gezeichnet. Er hat sein Leben lang gehumpelt. Auch wir gehen aus unserer Begegnung mit Gott gezeichnet hervor. Jetzt nicht unbedingt humpelnd und verletzt, aber unsere Erfahrungen mit Gott zeichnen uns. Wir Christen sind in aller Regel keine Werbeträger für Blender Med oder Perlweiß oder keine Ahnung, wie diese ganzen Produkte heißen. Wir laufen als Christen nicht mit einem Paradelächeln durch die Welt oder mit so einem Dauergrinsen. Nein, wir Christen tragen oft Wunden davon. Narben an Leib und Seele. Und wer sich an der Welt ein wenig umschaut, der wird viele humpelnde Jakobs erkennen. Der wird viele Menschen erkennen, die von Gott gezeichnet wurden, aber auch gesegnet. Ich denke, am Ende humpeln wir alle mit dem Herrn. Wie Jakob dann ist ein schönes romantisches Bild eigentlich, was die Bibel da beschreibt. Die Sonne geht auf und Jakob humpelt in den Sonnenuntergang hinein. Gezeichnet, aber gesegnet. Wir alle sollten das machen. Den Herrn entgegenhumpeln in die Sonne. Wenn wir einmal das strahlende Gesicht des Herrn erkennen, wird es unser Leben für immer verändern. Dessen dürfen wir bewusst sein. Gott hat uns ein Versprechen gegeben. Er hat Jakob ein Versprechen gegeben. Und Gott wird seine Versprechen nie brechen. Amen.
Amen.
Ich danke, ich segne nun die Zuhörer. Ich muss mich noch entschuldigen. Meine Stimme ist heute etwas angeschlagen durch Sodbrennen. Und ich segne auf jeden Fall alle Zuhörer für die neue Woche. Und wünsche Gottes Segen. Amen.